Radio Ginseng stellt Lebensläufe vor. Heute Professor Dr. Karl-Heinz Weber, Jahrgang 1935. Es moderiert Lutz Engelmann. Für unsere Zuhörer, ich werde Professor Weber duzen, denn wir kennen uns bereits fast 40 Jahre, haben lange Zeit zusammengearbeitet und sehen uns noch heute einmal im Jahr bei einem Wochenendtreffen ehemaliger Kollegen. Karl-Heinz, ich weiß, dass du als Kind den angloamerikanischen Bombenangriff auf Dresden miterlebt hast. Kannst du deine Erlebnisse schildern und hat das auch Auswirkungen auf dein Denken heute?
Ja, ganz gewiss. Dieses Ereignis, was ja nicht reduziert, sich nicht reduzieren lässt auf einen einzigen Angriff, ist prägend im Grunde genommen für mein ganzes Leben gewesen. Ich habe davon erzählt, berichtet, wenn ich mit meinen Schülern über den Angriff sprach, habe ich immer sehr zurückgegriffen auf meine persönlichen Erlebnisse und die waren mehr als prägend für mein ganzes Leben. Nicht nur, es geht ja nicht nur um den Angriff am 14. Februar, sondern im Grunde genommen war es einige Ereignisse, die sich dann anschlossen, die das ganze Vierteljahr wesentlich bestimmten bis zum Kriegsende und die im Grunde genommen für alles das, was ich immer in den Krieg als Kind zu sagen hatte, ich war ja damals noch nicht ganz 10 Jahre, ausschlaggebend worden. Ja, wenn ich über den Tag selber reden sollte, das ist nicht ganz so einfach, das in wenigen Sätzen zu machen, eben weil es eine wirklich beeindruckende Szenerie war. Der 14. Februar selbst war ja ein Faschingstag in Dresden, ein Tag, wo ich noch mit meinen Freunden am Vormittag auf dem Hof gespielt hatte, wir auch manches gemeinsam veranstaltet haben an der sogenannten Anschüttung, wie sich das nannte, vor den Fenstern unserer Lüftschutzkammer. Und wir dann ohne böse Gedanken dort auch noch mit Steinen geworfen hatten, alles Mögliche veranstaltet haben, aber nichts sagten als an einen Angriff, denn Dresden war ja bislang im Wesentlichen verschont gewesen. Das ging gut bis zum Abend, bis 21.15 Uhr, bis dann die Sirenen ertönten und wir das erste Mal aus unserer Wohnung, aus unserem Haus in der Mitte von 3 Häusern, die dort alle den gleichen Lüftschutzkeller benutzen, hinaus eilten mit dem immer bereitstehenden Handgepäck, hinüber in das Nachbarhaus, da wir, wie ich sagte, keinen eigenen Lüftschutzkeller hatten, in das Nachbarhaus, wo sich die Leute diese beiden Häuser in einem gemeinsamen Lüftschutzkeller fanden. Das war der erste Angriff, den wir wirklich persönlich miterlebten auf Dresden, Fliegerangriff, der wirklich beeindruckend war. Durch die Einschläge der Bomben in unmittelbarer Nähe, durch das Zittern der Häuserwände, durch das Klingen, Jammern der Menschen in den Luftschutzkeller, war das schon im ersten Angriff, wie man das immer, wie wir immer sagen, eindrucksvoll. Nach einer Stunde war das glücklicherweise erstmal vorbei und wir gingen in unser Haus zurück, um zu sehen, was sich dort schon nach dem ersten Angriff so alles abgespielt hatte. Es waren offensichtlich in der näheren Umgebung nicht nur Sprengbomben, sondern auch Luftminen so weiter niedergegangen. Als wir in unsere Wohnung zurückkamen, fanden wir eine Öde vor. Unser Wohnungsfenster waren von außen nach innen gedrückt. Die Möbel von den Wänden abgerückt, je nachdem, aus welcher Richtung der Druck der Bombeneinschläge gekommen war. Auf dem Tisch stand noch der Kuchen, den meine Mutter gebacken hatte für unseren an der Ostfront befindlichen Vater, der genau diesen Tage am 14. 40 Jahre alt wurde. Und der Einzige, der das in dem Moment nicht bewegte, war unser kleiner Kanarienvogel, der oben auf dem Schrank friedlich schlief. Und offensichtlich, nachdem der Angriff vorbei war, daran nichts Bewegendes mehr gefunden hatte. Wir räumen auf, so gut es ging, aber es kam der Zeitpunkt 1.30 Uhr, wo wiederum die Sirenen ertönten. Wir wiederum hinübereilten in den Luftschutzkeller und dann wirklich ein Hexensabbat, wie ich es immer sage, herab über uns reinbrach. Es war unablässig, Bombeneinschläge zu hören. Der Luftschutzraum zitterte. Die jahrzehntelang Staub wurde durch die Erschütterung aus den Fugen gedrückt. Und wir sahen kaum noch etwas, obwohl wir auch mit den Taschenlampen leuchteten. Es war also ein wahres Inferno. Die Menschen beteten. Meine Mutter legte sich über mich, um mich zu schützen. Wir erlebten einen Bombeneinschlag nach dem anderen, bis dann endlich Ruhe eintrat. Und es hieß, jetzt müssen wir irgendwie hier raus. Aber das war gar nicht so einfach. Unser Haus, mit dem Luftschutzkeller, hatte zwar 6 Notausgänge, aber die waren bis auf einen, wie sich herausstellte, alle verschüttet. Und wir kamen dann letztlich nur noch an einen Stelle, vor dessen Fenster wir am Tag noch gespielt hatten, und krochen da hindurch. Meine Mutter, die ihr zweites Kind unterm Herzen trug und gar nicht mehr so beweglich war, quälte sich auch durch die Lücken des Fensters nach außen. Draußen suchten wir eine Richtung, in der wir uns bewegen könnten. Wir gingen noch vorbei an einem Durchgang, wo unter einer Treppe ein Leerraum war, in dem sich, wie sich später herausstellte, mein Freund verborgen hielt, sodass ich seinen Eltern dann später sagen könnte, die ihn vermissten, wo er sich könnte unter Umständen aufhalten. Unser Fluchtweg führte quer über die Chemnitzer Straße rüber in den Nossener Hof, das war eine Gaststätte mit einem an sich großen öffentlichen Luftschutzraum, wo sich allerdings nun schon furchtbar viele Kinder mit ihren Pflegern aus der nicht weit entfernten Kinderheilanstalt aufhielten, sodass es also schon ziemlich eng zuging. Aber es ging noch ganz normal zu dort, bis es hieß, nein, wir müssen auch hier raus, da brennen schon wieder die Decken. Und wir sind dann hoch in den von dem Luftschutzraum in den Gastraum. Ja, dort brannten natürlich die Decken. Wir haben versucht, uns einigermaßen zu schützen, indem wir Decken, die dort wir mit hatten, in eine Wanne legten, um ihn etwas anzufeuchten und uns umzuhängen. Ein Vorhaben, was sich später dann herausstellte, eine sehr zweifelhafte Angelegenheit war. Denk, gerade in der Innenstadt sind gewissermaßen viele Menschen auf diese Art und Weise geröstet worden, weil die Hitze der Außenwelt den Dampf des verdünnten Wassers in diesen Decken nach innen drückte und nicht etwas nach außen schützte. Auf diese Weise sind in der Innenstadt furchtbar viele Menschen noch umgekommen. Wir kamen aber, wie gesagt, noch einigermaßen vernünftig raus und sind dann in Richtung Westen, so wie uns der Feuersturm trieb, über die Nürnberger Straße, immer so gelaufen, dass wir glaubten, einigermaßen geschützt zu sein, vorbei an der Zionskirche. Die Zionskirche hatte oben ein großes Kreuz, was im Feuerschein schon anfing zu glühen. Ein Bild, was ich immer noch vor Augen hatte. Naja, und wie gesagt, wir sind dann zu Bekannten an der Nähe des ehemaligen Landgerichts geflüchtet, haben dort die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen kam der nächste Angriff. Das sind alles Ereignisse, von denen im Grunde genommen kaum die Rede ist, weil alle nur von diesem einen großen Angriff sprechen, obwohl das dann weiterging. Am nächsten Morgen, wie ich schon sagte, kam der nächste Angriff. Wir kriegten vielleicht 20, 30 Meter vor unserem Notunterkunft eine riesen Sprengbombe in den Straßenkreuz an der Nündesser Straße gesetzt, die uns immer wieder, wenn wir dann vorbeigingen, Angst einjagte, denn wenn die nur ein paar Meter weiter drüben gegangen wäre, wäre von uns nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, am nächsten Morgen haben wir dann versucht, irgendwas zu sehen. Wir sind dann zu unserer Großmutter, die etwas weiter nach dem Stadtrand zu wohnte und die dort eine winzige Einpersonenwohnung besaß, geflüchtet. Dort fand sich auch mein Onkel, meine Großmutter und so weiter ein. Das war heutzutage sicherlich etwas aufwendig, aber es ist auch schon so, unsere Großmutter war bei ihrem Sohn in einem Haus, das gerade in sich zusammenstürzte, als wir vorbeigingen. Glücklicherweise aber waren sie kurz zuvor schon raus. Nun ja, an diesen Angriff schlossen sich ja in den folgenden Tagen immer wieder neue Angriffe an, sodass ich also, wie gesagt, bleibende Eindrücke hatte, die ich, wenn ich später mal an diesem 14. Februar gerade einen Unterricht in meiner Klasse hatte, immer wieder berichtete. Und das waren die Stunden, wo ich auch atemlose Stille erzeugte. Denn es war etwas, was man im Grunde genommen nur dann richtig plastisch darstellen kann, wenn man es selber erlebt hat. In späteren Jahren habe ich auch immer wieder zurückgegriffen auf ein Foto, was der Vorgesetzte meines Vaters von ihm anfertigte, als sie gerade auf dem Rückzug aus Schlesien kommend in Richtung Freiberg zogen und meinem Vater die Gelegenheit boten, mal nach seinem Haus zu gucken. Und bei dieser Gelegenheit ist er fotografiert worden, wie er sozusagen über die Trümmer unseres Hauses ging, nicht wissend, wo Frau und Kind waren. Wir hatten dann am nächsten Tag, aber was dort gang und gäbe war, an der Eingangstür ein Schild angebracht, dass wir leben und wo wir uns befinden. Aber das war in dem Moment, als das Bild gemacht wurde, ihm noch nicht bekannt. Ja, das ging dann im Grunde genommen Angriff für Angriff. Wir flüchteten dann immer weiter nach dem Stadtrand zu irgendwelchen Bekannten oder weiter. Das schlimmste Ereignis, was ich noch erlebte in dieser Beziehung, wenngleich es fast noch mehr akustischer Natur als materieller war, das war der 17. April. Der 17. April war der letzte große Angriff auf Dresden, wo unsere ehemalige Wohngegend buchstäblich umgepflügt wurde. Selbst auf die Trümmer der schon ausgebrannten Häuser wurden damals viele, viele Brand- und vor allen Dingen Sprengbomben gesetzt, sodass dann auch nichts mehr übrig blieb. Ich kann mich noch erinnern, in der Falkenbrauerei sind bei dieser Gelegenheit im Braukeller noch viele, viele Menschen umgekommen. Aber wir fanden uns, wie gesagt, am Rande der Stadt, in dieser Mini-Wohnung meiner Großmutter, in der wir dann viele Jahre lebten, bis wir eine neue Wohnung beziehen konnten.
Karl-Heinz, du hattest zwischenzeitlich mal erzählt, dass du das deinen Schülern erzählt hast, die dann auch ganz aufmerksam waren. Wie ist es denn weitergegangen? Wie ist deine Schulzeit und dann Abitur verlaufen? Du warst auch Lehrer in Glauchau, ne?
Ja, also ich kann im Grunde genommen für jedes Jahrzehnt meines Lebens irgendwie ein prägendes Ereignis sagen, aber es waren schon diese Ereignisse. Ich bin 1942 in die Schule gekommen, war bis 50 in heute würden wir sagen Grundschule, damals war es Volksschule und erweiterte Oberschule. Habe dann in den folgenden Jahren zunächst erstmal in Potsdam an der Pädagogischen Hochschule studiert, für Ausbildung für Mathematik- und Physiklehrer. Ein Studium, was ich nie bereut habe, wenngleich es mir seinerzeit fast ein bisschen sehr empfohlen wurde von meinen Lehrern an der Oberschule, an der Kant-Oberschule in Dresden-Süd. Ich weiß heute noch nicht, ob das... Ja, ich wollte eigentlich Mathematik an der jetzigen TU studieren. Ob das die Folge einer Überzeugung, dass ich ein guter Lehrer werden würde, war, oder einfach nur eine Folge der Tatsache, dass man damals vor allen Dingen Lehrer musste werben. Und ob das der dienstliche Auftrag meiner Lehrer war. Aber ich habe es jedenfalls nie bereut. Wie schon gesagt, ich bin also 1954 nach dem Abitur bis 1958 Student der Pädagogischen Hochschule Potsdam gewesen, der heutigen Universität Potsdam. 1958 wurde ich, wie wir sagten, vermittelt, große Wahl hatte ich ja nicht, wurde mir angeboten, ich könnte, wenn ich nach Sachsen wollte, wieder zurück wollte, studieren und Lehrer werden, entweder in Niesky in Ostsachsen oder in Glauchau in Westsachsen. In Dresden selber, wo ich gerne hingekommen wäre, war nichts frei. Diese Entscheidung wurde von rein äußerlichen Bedingungen für mich entschieden, in dem Sinne nämlich, dass ich von Glauchau wenigstens eine Fußballmannschaft kannte. Und ich war, wie gesagt, sehr ambitionierter, auch Fußballschiedsrichter in meinen letzten Abiturjahren gewesen und hatte dadurch etwas Sympathie für, wo also eine Fußballmannschaft bestand. Ich bin also, wie gesagt, nach Glauchau an die Georg-Agricola-Oberschule Glauchau gekommen im Jahr 1958 und war dort dann, ich will mal für mich in Anspruch nehmen, durchaus ambitionierter und, wie man mir im Nachhinein bestätigt hat, auch durchaus erfolgreicher Lehrer mit allen möglichen Nebenfunktionen, die ich hier im Einzelnen jetzt nicht gerade aufzählen möchte. Ich meine, ich war im Roten Kreuz tätig, ich war in allen möglichen Funktionen innerhalb des Fußballverbands tätig. Ich war Fachberater in Glauchau, Kreisfachberater und habe also mich außerordentlich intensiv mit allen Fragen der Mathematik als allgemeinbildendes Fach beschäftigt. Das war für mich immer das Anliegen, Mathematikunterricht nicht zu verstehen als ein Unterrichtsfach, was zwar viel von der Herren Wissenschaft Mathematik Mittel, sondern vor allen Dingen ein Fach, was die allgemeinbildenden, persönlichkeitsbildenden Potenzen der Mathematik für die Schüler ausnutzte. Und das habe ich im Grunde genommen auch dann in meiner weiteren Tätigkeit verfolgt. 1964 wurde ich delegiert an die Aspirantur der damaligen Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts in Berlin, willkürliche Entscheidung. Jeder Kreis hatte da immer einige Auflagen, auch erfahrene oder zumindest nicht gerade schlechte Lehrer zu delegieren in die Aspirantur des DBCD. Dort bin ich, wie ich schon sagte, 1964 eingetreten und war bis 1987 Aspirant. 64 bis 67 war ich in der Aspirantur. Und 1967 habe ich dann relativ schnell und auch, wenn man so will, im Vergleich zu manchen anderen vorfristig, meine Verteidigung einer Arbeit, die betreut wurde, als erstes Mal in einer pädagogischen Einrichtung durch einen Fachmathematiker, Professor Herdech von der Humboldt-Universität, der in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender der ZSKM, der Zentralen Staatlichen Kommission für den Mathematikunterricht, auch durchaus über die Grenzen seines Faches hinaus bekannt war. Also wie gesagt, von 67 habe ich meine Dissertation, mein theoretisches Problem der Mathematik beschäftigt, mit einem theoretischen Problem der Mathematik beschäftigte, war ich Aspirant und wurde dann auch nicht ganz freiwillig als Mitarbeiter in die Abteilung das Fachgebiet Mathematik des damaligen DBZI ab 1970 APW übernommen.
APW heißt Akademie der pädagogischen Wissenschaften für unsere Zuhörer.
Jawohl, so ist es. Bereits 1968 wurde ich dann Leiter dieses Fachgebiets, der ehemalige Leiter, in die Aspirantur ging. 1969, 70 habe ich schon alle möglichen Funktionen übernommen, die mit meiner Tätigkeit dort zusammenhingen. Ich war also etwa in dem Wissenschaftlichen Rat der Sektion Mathematik der Humboldt-Universität tätig. Ich war im Redaktionskollegium der Zeitschrift Mathematik in der Schule seit 1969. Ich war dann nach Gründung der APW, also wie gesagt nach 1970, vor allen Dingen wesentlich tätig als Leiter dieser Einrichtung, als Leiter des Wissenschaftlichen Rats Methodik des Mathematikunterrichts, das ja in zunehmendem Maße eine durchaus gewichtige Rolle im mathematikmethodischen Leben der DDR darstellte. Dieser wissenschaftliche Rat umfasste die Leiter aller Mathematiklehrer ausbildenden Einrichtungen der DDR, dazu Fachwissenschaftler, noch Didaktiker, einige erfahrene Lehrer und hatte die Aufgabe, im Grunde genommen die mathematikmethodische Forschung in der DDR in einer bestimmten Weise zu koordinieren und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die geringe Forschungskapazität, die uns zur Verfügung stand, auch wirklich für die Hauptzwecke genutzt wurde und nicht irgendwelche, Wunschträume nur verfolgte.
Bevor wir vielleicht zum anderen Thema übergehen, du hattest vorhin erzählt, dass du Lehrer in Glauchau warst. Ich weiß, du hast sogar für deine Schüler gekocht.
Naja, das ist vielleicht etwas übertrieben. Wir hatten in der EROG Agricola Oberschule Glauchau ein Internat und auch eine Schulküche, die nichts irgendwie geliefert bekam, sondern deren ambitionierte Köchin, die gleichzeitig die Hausmeisterin war, versorgt wurde. Und diese Köchin stammte aus Bayern und hatte auch im Wesentlichen bayerische Gerichte auf dem Plan. Und ich hatte nun als Junggeselle und durchaus interessierter Lebensmittelproduzent die Aufgabe, diese Küche etwas mit zu betreuen. Und wir haben dann, diese Köchin und ich, gemeinsam unseren Küchenplan aufgestellt und haben dann durchaus auch unter dem Beifall der Schüler einiges gemacht, was nicht ganz üblich war. Zum Beispiel waren die gewohnt, alles mit einem Löffel zu essen. Wir haben damals verabredet, wer nur einen Löffel mitbringt, der kriegt eben auch nur Suppe. Und alles, was mit Messer und Gabel gegessen werden muss, kann nur der, der es auch mit hat. Also das ist nur als Randnotiz. Und wie gesagt, unsere Schulküche war wirklich so beschaffen, dass sie ein gutes Angebot für die vielen jungen Leute darstellte, wobei es zur Folge hatte, dass diese Hausmeisterin eben früh um 4 Uhr aufstehen musste, wenn es mal Krautsalaten gab, um im Waschkessel so und so viele Krautköpfe zu kochen und dann Krautsalaten zu wickeln und für 200 Schüler Krautsalaten zu braten. Also das sind alles Randnotizen, aber es war doch ein Vorgang, den mich sehr beschäftigt hat und den ich auch durchaus zum Wohle der Schüler, wie ich glaube, betrieben habe.
Karl-Heinz, ab 1971 warst du Leiter des Wissenschaftlichen Rates für Methodik des Mathematikunterrichts, hast du ja schon erzählt. Und ich kann mich erinnern, im zeitigen Frühjahr 1990 tagte dieser Rat, in dem Mathematikdidaktik der aller relevanten Hochschulen und Universitäten der DDR vertreten waren und in dem vor allem Forschungsarbeiten koordiniert wurden, in Dresden. Man kann das zwar als Gängelei auffassen, und es war auch so, Plakate, Transparente, Schaufenstergestaltung mit Erich Honecker in Häftlingskleidung schrien nach der deutschen Einheit. Und du wurdest einstimmig als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates bestätigt. Wie hast du die Wendezeiten erlebt? Wie bewertest du dein Zusammentreffen mit Wissenschaftlern aus den alten Bundesländern?
Ja, diese Wendezeit war durchaus unterschiedlich. Wie gesagt, noch unmittelbar zuvor hatten wir versucht, mal etwas schwimmend ausgedrückt, zu retten, was zu retten ist, von dem alten Wissenschaftlichen Rat, der durchaus einen positiven Einfluss auf die Forschungstätigkeit, in der man damals in DDR ausgeübt hatte, weiterzugestalten. Eine Sache, die sich dann als überflüssig und erwies. Ich müsste hier vielleicht auch hinzufügen, dass wir ja innerhalb der APW durchaus auch eine gewisse Breitenwirkung aufzuweisen hatten, in dem Sinne, dass wir seinerzeit die Aspirantenseminare durchführten, wo Aspiranten aus der ganzen DDR betreut wurden und bestimmte Themen in eine gewisse Richtung gegeben haben. Es waren alles Leute, die dann anschließend in durchaus verantwortlichen Positionen auch nach der Wende tätig waren. Ich habe nach der Wende erst einmal war arbeitslos, habe dann dieses Übergangsgeld, wie das hieß, bekommen und war dann ein Jahr an der Technischen Universität Berlin, fördert und unterstützt von Professor Stöwasser, der nebenbei gesagt vor ein paar Tagen gestorben ist, gearbeitet, wo wir zusammen mit zwei anderen Kollegen, ehemaligen ABW wie ein Lehrplanvergleich der Ost- und West-Lehrpläne vorgenommen haben. Eine Sache, die durch die Vielgestaltigkeit der Bildungslandschaft der ehemaligen BRD gar nicht so ganz einfach und vor allen Dingen ziemlich zeitaufwendig war. Jedes Bundesland hat seine eigenen Lehrpläne. Jedes Bundesland hat in der Regel auch seine eigenen Lehrbücher. Das war also durchaus eine Sache, die uns völlig ungewohnt war, die wir diesem einheitlichen Bildungssystem noch relativ genormte Vorgaben besaßen. Aber wie gesagt, ich habe diese Tätigkeit ein Jahr an der TU durchaus als Gewinn betrachtet, weil man da einen gewissen Einblick in das Bildungswesen, wie wir es überhaupt nicht kannten, gewonnen hat.
Du hast auch in der Zeit an einer innovativen Methodik des Mathematikunterrichts mitgearbeitet, mit herausgegeben?
Also die eigentliche, wirklich als Buch erschienene Methodik des Mathematikunterrichts, die, wie ich höre, heute noch irgendwie zumindest bekannt ist, haben wir in den 70er Jahren gemacht. Dann hatten wir, Professor Walsch und ich, uns bemüht, eine Neuauflage, oder besser überarbeitete Auflage zu produzieren. Das ist aber nie erschienen.
Vielleicht für unsere Zuhörer, du bist deswegen arbeitslos geworden, weil im Grunde genommen alle Mitglieder der APW arbeitslos geworden sind. Die wurde nämlich vollständig abgewickelt. Meines Wissens blieben nur zwei Mitglieder des ehemaligen Schulmuseums in Amt und Würden.
Ja, also die Anzahl derer, die in irgendeiner Weise hinterher, also nach der sogenannten Wende, eine Tätigkeit in ihren eigentlichen Aufgaben oder Bildungsbereich übernehmen könnten, war äußerst gering.
Also ab 1994 hast du wieder eine Festanstellung gehabt, und zwar als Redakteur beim Petek Schubu Verlag, einer ostdeutschen Neugründung. Hier hast du zumindest als Herausgeber eines neuen Mathematiklehrwerkes für die gymnasiale Oberstufe mit dem programmatischen Titel Theoria cum Praxi oder kurz TCP gewirkt. Was war eigentlich wichtiger für dich? Deine wissenschaftliche Tätigkeit oder diese rein praktische, wo dann mal ein Schulbuch hinterher rauskam oder mehrere Schulbücher?
Ich kann eigentlich nicht von wichtiger oder weniger wichtiger sprechen. Ich kann nur sagen, dass meine unmittelbare schulische Tätigkeit als Lehrer, die ich gerne ausgeführt habe, ein außerordentlich bereicherndes und richtungsgebendes Element auch für meine ganze anschließende Tätigkeit als Herausgeber, Betreuer in irgendeiner Weise von Mathematik-Lehrbüchern war. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass manche, nicht wenige Zeilen in Lehrbüchern von den Klassen 10 bis 12 zum Beispiel dann, die ich im Rahmen meiner redaktionellen Tätigkeit hineingeschrieben oder zumindest entsprechend beeinflusst habe, praktisch 1:1 Kopien meines eigenen Unterrichts waren, weil ich vieles sehr genau ausgearbeitet und vorbereitet hatte als Lehrer und von diesen Vorbereitungen auch für meine unterrichtliche Tätigkeit, für meine Tätigkeit als Redakteur leben könnte.
Du hast wohlgeratene Kinder und Enkelkinder. Möchtest du was über deine Familie erzählen?
Ja, natürlich. Ich meine, die Familie gehört nämlich genauso in meinem Leben wie meine sehr angestrengte, aber eben berufliche Tätigkeit. Ich habe 1969 geheiratet. Ich wollte nur sagen, ich habe also zwei Töchter, zwei Enkel. Die Enkel sind 1993 und 1999 geboren und inzwischen, wie man leicht ausrechnen kann, schon längst aus dem Alter der unmittelbaren Ausbildung heraus. Sie sind Studenten einer Reise und Orten, die wir seinerzeit die Anzeichen aus bekannten Gründen nicht realisieren könnten. Der eine hat in Niederlanden Psychologie studiert, der andere studiert zurzeit Geologie in Innsbruck. Alles Sachen, die Traumberufe vielleicht für uns dargestellt hätten. Aber sie sind durchaus engagierte und tüchtige Leute. Meine beiden Töchter haben einen schwierigen Lebenslauf, sind beide nicht verheiratet, haben beide Berufe ergriffen, die zwar alle mit Studienabschlüssen endeten, aber nicht in dem Sinne den erhofften festen Einstellungen geführt haben. Die Ältere zumindest, die jetzt beim Haus der kleinen Forscher in Berlin arbeitet, eine Einrichtung, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, die naturwissenschaftliche Bildung der Unterstufenlehrer und der Unterstufenlehrer in irgendeiner Weise positiv zu beeinflussen, da entsprechende Materialien herauszugeben, die dann deutschlandweit vertrieben werden. Die Jüngere ist vor allen Dingen in einem mehr medizinischen Bereich, in Anführungszeichen, nicht als Mediziner, sondern als Homöopath und tätig.
Ja, kannst du ein Fazit deines Lebens ziehen? Was bleibt?
Ja, jeder möchte natürlich gerne, dass möglichst viel von seinem Leben bleibt. Meine Hoffnungen und Wünsche in dieser Beziehung resultieren in erster Linie natürlich darin, dass das, was ich jetzt manifestiere in meinen Kindern und Enkelkindern, dass ich auch für sie so fortsetzt, dass man sagen kann hinterher, ja, das wäre es richtig, ist das Richtige gewesen. Sowohl meine Entscheidung als auch am Anfang meines beruflichen Lebens, als auch meine Lebensentscheidung im Hinblick auf meine Familie. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mein ganzes Leben war in irgendeiner Weise mit Mathematik verbunden. Ich kann nicht sagen, dass ich ein großer Mathematiker war. Das war ich nicht. Aber ich weiß, dass ich vor allen Dingen unter dem Aspekt Mathematik als allgemeinbildende Disziplin, Mathematik als ein Fach, was Persönlichkeit bildet, ohne unbedingt einengend zu wirken. Mathematik als eine Disziplin, die weit über die Grenzen des Faches hinaus wirkt, was ich ganz schnell merkt, wenn man mal Lebensgeschichten von hervorragenden Wissenschaftlern verfolgt, wie viele da in irgendeiner Weise mal in einer Phase ihres Lebens selbst auch in der Mathematik tätig waren. Also die Breitenwirkung dessen ist größer als das viel Gefürchtete, ohne manchmal auch etwas verspottete, manchmal auch verunglimpfte Fach Mathematik ausmacht. Und wenn ich heute zu einem Arzt gehe, was ja in diesem Alter nicht gerade selten ist, dann bekommt man häufig als Arzt Fragen gestellt, ach, Sie sind Professor für welches Fach? Und man ist immer heilfroh, wenn es nicht die jeweilige Fachdisziplin ist, und etwas erschrocken, wenn man hört, dass es sich um Mathematik handelt. Ich muss also sagen, diesen Einfluss, den man mittels der Beschäftigung mit Mathematik, ohne Fachmathematiker zu sein, auf sein persönliches Leben und natürlich indirekt dann auch das Leben anderer ausüben kann. Das war, wenn man so will, ein großes Credo für meine ganze Tätigkeit. Und wenn man so will, auch das, wenn man hofft, was bleibt, wenn man nicht mehr ist.
Danke.